Liebe Gemeinde, um das, was wir jetzt gerade gesungen haben, Gott zeigt, um das, was festmacht, Worte von Gott, um Jesus. Um Jesus Gott überhaupt den Sommer bei uns hier in Dähle. Eigentlich Gott so um Jesus immer in der Kirche. So soll es jedenfalls sein. So ist es von ihm aus. Jesus Christus ist der Ursprung und Mittelpunkt von unserem Glauben. Heilt Gott im Speziellen um Jesus als Häuserbauer. Wir haben gerade vorhin gehört, dass Jesus Zimmermann mehr ist. Wahrscheinlich hat er es gelernt beim Vater. Ein bodenständiger Beruf, Zimmermann oder Häuserbauer, das ist schon damals so gut wie das Gleiche gewesen. Man hat als Baumensch Häuser gebaut und war dabei noch nicht so spezialisiert, wie wir das heute sind. Wo man Maurer, Zimmerleute, Gipser, Schreiner, Dachdecker, Flaschner, Elektriker, Heizungsbauer und nochmal zwei, drei andere braucht zum Bauen. Jesus hat also von Grund auf gelernt, wie man ein Haus baut. Von Fundament an, wie man die Wände aufrichtet, wie man die Balken richtet für das Dach, wie man das ganze Ding mit Lehm ausfacht und so weiter, bis das Haus halt gestanden ist. Welche Erfahrungen mit dem Häuserbauer haben ihr? Hoffentlich hat jeder in seiner Jugend Dreckler kennen und in Sandkasten gehabt oder hat Häuser und Burgen machen können. Nicht bloß Buben, auch Mädchen denn das gern und Eltern mit. Wenn du es am Sandstrand machst, am Meer oder am Bächle, dann kannst du gut lernen, wie ein bisschen Wasserströmung der Sand wegschwemmt und die ganze Pracht Thema. Wer das probieren will, kann das jetzt mittlerweile nicht mehr machen, seit wir den Wasserspielplatz im unteren Graben haben, stolz vom Gemeinderat und vom Bürgermeister. Und viele haben vielleicht auch in der Stube immer wieder gebaut. Mit Bauklötz oder Puppenstubkett, also Häusle. Auch da hast du lernen können, dass alles am richtigen Platz aufgestellt sein muss. Wenn es im Weg ist und Mutter kommt mit dem Besen oder Mob und bleibt dran hängen, dann tut es den Schlag und alles ist über den Haufen geschmissen. Oder ich weiß noch gut, wie wenig man mit Bauklötz auf Teppich oder Sessel hat bauen können. Viel besser war ein fester Grund, ein Parkett oder PVC. Ich hoffe also, die meisten können sich irgendwie erinnern, wie das war mit dem Bauen. Und wie schön die Bauten in der Kindheit waren und wie wir stolz wären, wenn sie gehoben hätten. Einige von uns haben sicher noch mehr Erfahrungen mit dem Bauen gemacht, wo sie älter geworden sind. Man hat mitgeholfen daheim auf der Baustelle oder selber baut. Ein Schwab lässt sich ja sprichwörtlich jedenfalls entlumpen, baut möglichst ein Häusle und legt selber mit Hand an. Und wer kein neues Häusle gebaut hat, hat vielleicht ein Haus übernommen und renoviert. Bauer ist auch, wenn man einen Schuppen nachhängt oder ein Vordeckle, eine Veranda oder einen Schopf oder eine Garage baut. Und wer in Neufe wohnt und nicht selber gebaut hat, hat Wies mal zuguckt und vielleicht mitgeholfen. Gerade jetzt gibt es ja auch Baustellen genug und da können sie auch hergehen und zugucken. Ein kleinerer Teil von uns hat vielleicht sogar wie Jesus ein richtiges Bauhandwerk gelernt. Da lernt man auch nicht bloß, wie machen, sondern auch, warum man es wie macht. Das Glück habe auch ich gehabt, dass ich vor meinem Theologiestudium einen Bauberuf gelernt habe, ein Architekturdiplom machen können habe. So habe ich wenigstens das mit Jesus gemeinsam, dass ich als Bauprofi von Jesus predigen kann. Beim Predigtext von heute ist das ein gewisser Vorteil. Obwohl man auch sagen muss, was Jesus da an Bauwissen voraussetzt, das weiß eigentlich schon jedes kleine Kind. Ich lese es jetzt mal vor, was Jesus da gesagt hat, als Finale und Schluss von der Bergpredigt. Also so etwas wie die Moral von der ganzen Geschichte, Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Was sagt Jesus da vom Hausbau? Also, Wer das hört, was ich sage und tut, der gleicht mir gescheiter Mann, der sein Haus auf der Felsen gebaut hat. Wo ein Platzberg gekommen ist und Hochwasser gekommen sind und der Wind am Haus gerüttelt hat, ist trotzdem nicht zusammengefallen. Es war halt auf Fels gegründet. Aber wer das hört, was ich sage und tut es nicht, der gleicht mir Sempel, der sein Haus auf der Sand gebaut hat. Wo noch ein Platzberg gekommen ist und Hochwasser gekommen sind und der Wind blasen hat und am Haus gerüttelt hat, da ist es eingeflogen und es hat einen Mordsschlag durch. Liebe Gemeinde, ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass den Sinn von dem Vergleich jeder gleich versteht. Und sicher will keiner ein Simpel sein, der sein Haus auf der Sand baut und beim nächsten oder spätestens übernächsten Wetter fällt es ein. Dass ein Haus auf dem Felsen besser steht, ja einfach sicher steht, das sieht jeder gleich ein und jeder, der nach Neufen kommt, kann es auch über dem Flecken an der Burg gut ablesen. Dass der Fels in der Geschichte oder in dem Bildwort, was Jesus da hat, das Wort von Gott ist, auch das kann sich jeder gleich denken. Es steht ja so schwarz auf weiß da in der Bibel. Was ist noch eigentlich interessant an dem, was Jesus da sagt? Ich glaube, zum einen ist interessant, dass es zwar jeder verstanden kann, und trotzdem denken es die meisten Leute nicht. Und zum anderen ist, glaube ich, interessant, das bei sich zu merken, sich das klar zu machen, was für einen festen Baugrund Gott da gibt, was das für etwas Tolles ist, was Jesus sagt. Also wie kann man den Felsen erleben? Ich fange mit dem ersten an, warum ist es wohl so, dass Leute das hören und verstanden, was Jesus sagt, und sie tanzen trotzdem mit? Dazu lohnt sich, da kann man mal gucken, was Jesus in der Bergpredigt zu alles gesagt hat. Anfangen wir kurz mit den bekannten Seligpreisungen. Jesus preist die glücklich, die barmherzig sind, die Friede stiftet, die, wo sich nichts auf sich selber einbildet, die, wo das Unrecht verfolgt wird. Und dazu passt, was noch weiterkommt. Jesus sagt in der Bergpredigt, dass man von Herzen freigebig sein soll. Zum Beispiel soll man die Arme abgeben von dem, was man mehr haben und nicht braucht. Wer zwei Hände hat, soll alles dem geben, der keins hat, sagt Jesus. Oder man soll die anderen liebevoll begegnen. Sogar denen, die etwas gegen uns haben. Oder sogar gerade denen. Oder Jesus schärft uns ein, dass man klar schwätzt. Ja soll ja sein und neu, neu. Keine Hände rum, keine Schummelei. Oder Jesus sagt auch, dass man die Ehe nicht brechen soll. Und dass das sogar schon anfängt, wenn man falsche Gedanken und Sehnsucht hat. Oder er sagt, dass man voll auf Gott vertrauen soll. So wie die Spatzen, die sich nicht schon ihr Ruhestandspolster auffressen, sondern vertraut, dass Gott ihnen zu seiner Zeit gibt, was sie brauchen. In der Bergpredigt gibt es noch viele solche Sachen, da könnte man gerade weitermachen und aufzählen, es lohnt sich, es mal nachzulesen. Aber die Frage ist ja jetzt am Schluss, warum denn die Leute das so oft nicht, obwohl sie es verstanden? Warum machen sie trotzdem Krieg? Warum haben so viele Streit bei uns, sogar bis in Familien rein? Warum spenden die meisten, wenn es arg hochkommt, ein paar Prozent von dem, was sie übrig haben und nicht alles, was sie nicht brauchen? Warum schwindelt er jetzt so viel? Warum streitet man alles ab, was man verbrochen hat? Ein Foul im Fußball oder das Abstreben in der Schule oder der Beschiss bei der Steuererklärung? Wenn man nach drauf guckt, wie wenig Leute darauf vertrauen, dass Gott sie versorgt und wie viel sie investieren in Rücklagen, Rente und Versicherungen, na findest du auch bis nein ins Christentum wenig, wo du richtig spürst, die bauen echt auf Gott. Die bauen nicht in erster Linie auf sich und aufs Geld oder auf Gesundheit, sondern voll auf Gott. Das sind oft wenig. Dem meisten ist der Sand wichtig. Vergängliche Sachen, vergängliche Schönheit vom eigenen Körper, das Geld oder schöne Säckle, Ruhm und Ehre bei den Leuten. Gegen das alles ist Gott ja gar nicht. Er hat auch der Sand gemacht. Aber das darf nicht das Fundament sein. Es soll zum Haus kehren, ja, aber das Wichtigste ist, dass man auf das baut, was Jesus sagt. Alles andere geht irgendwann der Bach nach und die gleich mit, wo sich drauf verlassen. Warum ist es so, dass es so wenig kennt, dass sie in ihrem Leben grundsätzlich auf Gott setzen? Das war ja meine Frage. Meine Vermutung ist, für manche ist das steil, was Jesus da sagt. Sie meinen, das könnte man ja gar nicht umsetzen. Und dann lassen sie es gleich ganz sein. Vor allem aber, die meisten sehen zu wenig, was es bringt, wenn man Gott und Jesus folgt. Die Leute erkennen gar nicht wirklich, warum es sich lohnt, in erster Linie auf Gott zu bauen. Sie sehen ihr kurzfristiges Glück vor sich und denken nicht an ihr Seelenheil. In der Volksweisheit heißt es ja so ähnlich, der Spatz in der Hand ist wertvoller wie Taube auf dem Dach. Ob das stimmt für unser Leben mit Gott? Ist unser irdisches Glück, unsere Bequemlichkeit, wie wir uns eingerichtet haben, ist das wertvoller wie das, was wir im Himmel haben? Jesus sieht es in der Bergpredigt ausdrücklich nicht so. Er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern im Himmel, wo sie nicht vergangen hat. Ein Schatz im Himmel haben, das ist das hohe Gute, was felsenfest ist. Und was Leute oft nicht verstanden. Damit man es verstanden, damit man auch zu denen kehren, ist wichtig, jetzt auf den zweiten Punkt zu kommen, wo wir vorhin gemacht haben. Also den Grund anzugucken. Und zu merken, das ist ein fester Boden und es lohnt sich, dort drauf zu bauen. Was ist das für ein Grund, den Jesus da gibt? Er ist der felsenfeste Boden, ein Garant, wo man Glück und Seligkeit finden kann. Und in der Bergpredigt gibt uns Jesus nicht etwas Unmögliches, sondern den Wegzeiger zu einem freien und glücklichen Leben, das Sturm und Flut sicher ist. Um das zu begreifen, ist es gut, wenn man auf das guckt, was Ewigkeitswert hat. Was also bleibt, was hilft im Alter, was tut wirklich gut, was bewahrt ein gutes Wissen, was macht, dass ich ganz nah bei Gott sein und bleiben kann. Mittlerweile in der Bergpredigt sagt Jesus, dass wir uns an dem orientieren sollen, wie Jesus, wie Gott selber ist. Und das, was wir von Gottes Wesen wissen und er besonders in Jesus erkennen können, das ist das Leitbild, was uns hilft. Jesus sagt, wir sollen vollkommen sein, so wie unser Vater im Himmel auch vollkommen ist. Glaubt nicht, dass Jesus da dabei denkt, dass wir das schaffen, irgendwie vollkommen zu sein. Aber er will uns das ins Herz geben, den Wunsch in uns stiften, dass wir das wollen, dass wir uns daran ausrichten. Das heißt bei Jesus nirgends, dass wir Perfektionisten sein sollen oder dass bloß die Perfekte in den Himmel kommen werden. Aber einfach dir, wo der Wille von Gott wären. Heute hört man manchmal, dass Leute meinen, sei egal, was wir wären, Gott hat uns sowieso lieb. Und so käme wohl jeder in den Himmel. Jesus predigt da anders. Das ist gerade nicht so. Es ist halt nicht egal, ob du dein Leben auf Sand baust, auf irdische, vergängliche Sachen, oder ob du dir von Jesus und seinem Wort in Halt geben lässt, der verheißen hat. Und gerade das können wir bei Jesus lernen, dass Leben mit Ewigkeitswert eine Verheißung hat. Das ist ein Wort, das kommt bei uns gar nicht so oft vor. Was bedeutet eigentlich verheißen? Das kennen junge Leute oft gar nicht mehr. Verheißen ist, wenn jemand, der es weiß, ihm sagt, das wird. Du hast Zukunft. Dir steht Liegenaussicht. Und Verheißungen für den Glauben sind in der Bibel immer gut. So wie es Jesus da an der Stelle auch macht. Wenn du auf Gott baust, dann hast du Zukunft. Dann steht dein Lebenshaus fest. Und dafür lohnt es sich zum Leben. Jesus verheißt, wenn ihr sein Wort folgt, eine schöne kommende Zeit. Und das ist mehr wie Hoffnung. Eine Verheißung ist ein Versprechen von Gott, etwas, was es schon gibt. Es ist bloß noch nicht da oder nicht ganz da. Und trotzdem hat man schon jetzt etwas davon. Das Verheißungsvolle, was Jesus da gibt, ist das ewige Leben, dass das Lebenshäusle standen bleibt. Dass da etwas ist, was das Ganze, was uns ausmacht, nicht ins Wanken bringen kann. So wie der gescheite Mann sein Haus auf der Felsen baut. Das zeigt sich auch mittel im Leben. Zum Beispiel ist es einfach schön, wenn du ein gutes Gewissen haben kannst. In Frieden mit Gott und mit dir selber. Und das Gute, was da nichts nehmen kann, ist auch, dass du dann keine Angst haben musst vor Gott oder vor den Leuten, dass etwas rauskommen könnte oder so. Zu den Sachen, die nicht vergänglich sind, gehört auch noch die doppelte Freiheit, wenn man Freiheit mit anderen teilt. Oder wer etwas Vergängliches verschenkt, der kriegt Freiheit und Dankbarkeit, die hebt. Und eigentlich ist ja auch klar, dass Jesus recht hat, wenn er sagt, dass der Mensch das Ewige kriegt, wenn er tut, was er sagt. Weil nämlich wer keinen Krieg anzettelt und sei es kein Gleichkrieg, der hat mehr Frieden. Wer es liebt, der hat einen festen Boden. Wer seine Ehe bewahrt, wer nicht mit anderen rummacht, kann sich an Leib und Seele sauber fühlen. Wer nicht auf Kosten von anderen seinen Vorteil sucht und lieber kürzer tritt, hat länger. Liege in kurze Füße und Wahrheit hebt ewig. Wer einen festen Halt und Fundament hat, den schmeißt die Stürme vom Leben auch nicht so leicht um. Die Stürme, die uns oft plagen mit unserem Leben und seinen Problemen, die Stürme der Liebe oder finanzielle Verlockungen. Wer einen festen Grund hat, der ist regensicher und bleibt standen, wenn Überschwemmungen sind, wenn Krankheit und Not und Trauer kommen und über uns zusammenschlagen. Wer in Gott seinen Halt hat, der bleibt sogar im Tod. Den guten Rat, dass wir uns vor allem auf Gott ausrichten, gibt Jesus also, weil er uns lieb hat. Er möchte das Beste für uns, etwas Gutes. Er möchte, dass wir uns unser Lebenshaus so vorstellen, dass der Grund und das Fundament Gott ist. Auch der Paulus hat so gesprochen und gesagt, Jesus ist der wahre Eckstein, das Fundament, wo der Bau drauf standen kann und alle Wetter standhält. Der Eckstein, das ist etwas Wichtiges. Das Fundament ist bei jedem Haus entscheidend. Auf dem rechten Eckstein, da kann man auch ein schönes Lebenshaus entstanden. Und man kann sein Leben ja durchaus mit einem Häusle vergleichen. Es gibt verschiedene Zimmer, es gibt eine Fassade als Gesicht, ein Innenleben. Und ich finde es klasse, dass wir Schwaben als Häuslesbauer bekannt sind. Und glaube ist es ja auch so, dass man gut tut, wenn man in sein Lebenshaus etwas investiert. Und Lebenshäusle können verschieden sein. Wie Häusle auch weiß oder gelb sein können, aus Beton, aus Stall oder Fachwerk. Wie sieht unser Lebenshäusle aus? Das können wir uns immer wieder überlegen und daran weiterbauen, planen und gestalten. Ich finde es gut, dass wir da auch Freiheit haben von Gott. Die eine haben den und die andere jenen Stil. In alledem, so oder so, ist wichtig, dass man guckt, dass es auf gutem Grund steht. Und auf welchem Grund steht unser Lebenshäusle? Das können wir uns heute fragen. Wer heute merkt hat, dass er mehr aufs Vergängliche baut bisher, der macht am besten gleich Nägel mit Köpfen. Jesus hat es alle Leute, die ihm begegnet sind, möglich gemacht, dass sie in ihm den Grund gefunden haben. dass sie neu anfangen haben können, ihr Lebensheil neu gründen und neu aufbauen haben können. Man kann auch sein Heil, das man hat, neu gründen, Fehl machen, bis nunter auf der Felsen. Bergpredigt von Jesus, das ist ein guter Plan. Der war Häuserbauer Jesus, der hat etwas gewusst. Und er ist vor allem auch Lebensbauer gewesen. Und soweit ist es eigentlich einfach zu verstehen. Ja, wer gescheit ist und kein Sempel, er setzt nicht auf sich und seinen Krempel, sondern baut auf festen Grund. Das ist fürs ganze Leben gesund. Das Letzte ist halt das, was wert, was Jesus, Gottes Sohn, uns lehrt und der Vater im Himmel ehrt.